Der Horvath Podcast. Der Talk rund um Transformation, Performance Management und Digitalisierung.
80% der Transformationen und Restrukturierungen scheitern in der Umsetzung. Die Restrukturierungswelle hat Deutschland fest im Griff. Viele Unternehmen befinden sich gerade in der Krise. Wir sehen, dass eine Vielzahl von Restrukturierungsprogrammen aufgesetzt werden. Es werden wochenlang Maßnahmen identifiziert, Business Cases gerechnet, PowerPoint-Schlachten hin und her geschlagen. Und nach ein, zwei Jahren stellt man fest, dass nur ein Bruchteil der Effekte wirklich in der P&L angekommen sind. Das Konzept war stark, aber an der Umsetzung hat es am Ende gelegen, dass die Unternehmen nicht erfolgreich restrukturiert worden sind, weil aus unserer Sicht das Konzept nur der erste Teil ist, aber die Umsetzung umso wichtiger, um ein Unternehmen wirklich nachhaltig zu restrukturieren. Darum geht es heute in unserem Podcast. Ich habe zwei Experten mitgebracht, Thorsten Bendlin von ValueDesk und Florian Fink aus meinem Team. Und wir wollen genau an dieser Stelle diskutieren, was braucht es wirklich, um Restrukturierungsprogramme erfolgreich umzusetzen. Mein Name ist Patrick Heurich. Ich bin Partner bei Horvath für die Themen Restrukturierung und Performance Improvement und freue mich heute, mit euch beiden über das Thema zu diskutieren.
Ja, danke Patrick. Mein Name ist Florian Fink, ich bin Senior Manager bei Horvath und ich habe eine Menge Transformations-Restrukturierungsprojekte gemacht in unterschiedlichsten Industrien. Freue mich heute, meinen Insights mit euch teilen zu dürfen und bin gespannt auf die Diskussion.
Auch von meiner Seite vielen Dank, lieber Patrick, für die Einladung. Ich habe vor 8 Jahren die Firma ValueDesk gegründet und zwar aus einer intrinsischen Motivation heraus, damit Umsetzung einfach besser gelingt. Also insofern trifft es genau meinen Nerv heute. Ich freue mich sehr auf den Austausch.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich erinnere mich noch, wir saßen letztes Jahr zusammen, um genau diese Diskussion zu führen. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Restrukturierungsprogramme, die wir aufsetzen, dann wirklich auch so umgesetzt werden? Wie schaffen wir es, dass das Risiko von abschmelzendem Potenzial minimiert wird? Und ich glaube, als wir es erstmal diskutiert haben, haben wir gesagt, so durchschnittlich 20% der identifizierten Effekte gehen eigentlich auf dem Weg verloren. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie man in der Umsetzungsphase genau das vermeiden kann. Und darüber wollen wir heute sprechen. Florian, du bist seit einigen Jahren genau in diesem Bereich tätig. Wir machen Implementierungsprojekte, die anschließend an eine Konzeptphase dann starten. Vielleicht mal ganz allgemein, wie blickst du auf das Thema Restrukturierungskonzepte und dann auch Umsetzung?
Für mich ist es so, dass man im Rahmen der Konzeptphase bereits vom Ergebnis her kommen muss. Das bedeutet, wir wollen nicht Konzepte entwickeln, PowerPoint-Slides entwickeln, sondern Ziel muss es sein, Maßnahmen zu definieren, gemeinsam mit der Organisation, die implementierbar sind. Das bedeutet, wir brauchen ein ganz klares Buy-in von der Organisation. Es ist kein Beratungsprojekt, es ist kein Projekt vom Unternehmen als solches. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Board, mit den Vorständen, mit den Führungskräften und mit der Beratung. Du weißt es, Patrick, und Thorsten, du mit Sicherheit auch. Unser Geheimnis ist es, Top-Down und Bottom-Up miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, wir bringen Best Practices mit, die Organisation, die Insights. Und so ergibt es eine perfekte Symbiose, um eben auch Maßnahmen zu definieren, die implementierbar sind. Thorsten, wie siehst du das Ganze von der Tool-Seite beziehungsweise von der Implementierungsseite? Woran scheitert es im Rahmen der Konzeptphase und dann eben auch den richtigen Startpunkt zu haben für die Implementierung?
Es geht ja eigentlich darum, die guten Ideen auf die Straße zu bekommen. Es gibt ja immer den Spruch, wir bekommen die PS nicht auf die Straße und darum geht es in der Umsetzung. Was helfen die guten Ideen, was helfen die guten Maßnahmen, wenn sie dann nicht den gewünschten P&L erreichen und erwirken? Und das ist viel komplexer, als man eigentlich denkt. Es reicht nicht aus, etwas aufzuschreiben, in einer Excel-Tabelle zu tragen und dann sich in der PowerPoint präsentieren zu lassen, sondern Maßnahmen sind in der Regel viel zu abstrakt. Es muss viel mehr Konkretisierung sein. Die Verbindlichkeit muss gestärkt werden. Wer ist dafür zuständig, welcher Plan steht daneben. Und am Ende kann ich nur sagen, es ist wie der berühmte Trichter, im Englischen der Funnel, wo schrittweise die guten Ideen zu Maßnahmen konvertiert werden und die Maßnahmen hoffentlich dann auch in die Ergebnissituation hineinfließen. Also Schritt für Schritt durch diesen Härtegrad-Schritt zu kommen. In der Regel, Patrick, haben wir die 5-Härtegrad-Logiken von der Idee bis am Ende zur Umsetzung und Wirksamkeit. Und das ist ein gutes Mittel, eine gute Strukturgebung, um sicherzustellen, dass nichts verschwindet und dass die sogenannte Umsetzungswahrscheinlichkeit, im Englischen die Conversion Rate, auch erreicht wird. Also es braucht an Konkretisierung, an Struktur und an Transparenz, um diese vielen Maßnahmen am Ende auch im Ergebnis ankommen zu lassen.
Du hast einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, Thorsten, das ist die Konkretheit der Maßnahmen. Wir sehen ganz oft Restrukturierungsprojekte, Florian, wo wir genau diese Konkretheit oder diese Detaillierung in den Maßnahmen nicht sehen. Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum ganz viele Restrukturierungskonzepte an einem Punkt enden, wo sie eigentlich noch nicht implementierbar sind?
Ich glaube, es ist folgendermaßen, Patrick. Viele Unternehmen durchlaufen unterschiedliche Transformation- und Restrukturierungsprojekte. Und die Führungskräfte denken, diese Übung mache ich jetzt nochmal, ich schreibe mir die Maßnahmen auf, das wird schon so okay sein. Und das verschwindet ohnehin in der Schublade, diese Maßnahmen, diese Ideen. Und ich glaube, das ist der große Fehler. Man muss eben wirklich verbindlich Maßnahmen definieren. Härtegradlogik 3, Thorsten, du hast es angesprochen, die Härtegradlogik, den Funnel. Sobald diese Maßnahmen von den Funktionsverantwortlichen quantifiziert worden sind, bestätigt worden sind und freigegeben werden zur Umsetzung, muss es auch verbindlich sein für die Organisation, für die Führungskräfte, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt werden. Verbindlich im Sinne auch Verknüpfung mit Bonuszielen beispielsweise, verbindlich vom regelmäßigen Tracking und dementsprechend auch regelmäßiges Startungsreporting.
Also ein wichtiger Punkt ist ja genau dieser Zeitpunkt zwischen Konzeption, Übergabe, Umsetzung. Und oftmals sehen wir dann ja genau, dass in diesem Zeitpunkt der Berater das Unternehmen verlässt und die Mitarbeiter letztendlich verantwortlich sind für die Umsetzung. Das hat natürlich dann auch mit Befähigung und Verantwortungsübernahme im Unternehmen zu tun, weil Berater eben dann nicht mehr da sind, um diese Programme durchzutreiben. Florian, wie wichtig ist für dich das Thema Befähigung der Organisation?
Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Führungskräfte die Verantwortung übernehmen im Rahmen dieses Transformationsprojekts und dann auch vor allen Dingen in der Implementierung. Und was Unternehmen gerne machen, sie zahlen für Berater viel Geld im Rahmen der Konzeptionsphase und denken dann, sie können alleine weiterlaufen. Aber der Schlüssel, um die Ergebnisse auch zu realisieren in der G&V, ist es, dran zu bleiben im Rahmen der Implementierung, regelmäßiges Tracking unterstützen, vor allem bei den crossfunktionalen Themen, um vor allen Dingen funktionsübergreifend diese Effekte auch zu realisieren. Und da ist meines Erachtens eine Tool-Unterstützung extrem wertvoll, um eben auch die Kommunikation zwischen den Einheiten sicherzustellen, Transparenz zu schaffen, wo stehen wir gerade mit den einzelnen Maßnahmen, wo stehen wir bei den Meilensteinen, um so eben frühzeitig auch reagieren zu können.
Ich kann das unterstreichen, Patrick. Also im Grunde wollt ihr doch eine Umsetzungsmaschine dem Kunden hinterlassen. Also ein Motor zur Umsetzung der klugen Ideen und Maßnahmen, die dort gestartet sind. Und diesen Motor, diese Maschinerie zu implementieren, die Organisation zu befähigen, auf Basis eines Vorgehens, eines Prozesses, ich glaube, das ist genau, was am Ende den Wert ausmacht. Ich kenne das aus der Vergangenheit. Ich war ja selber in der Industrie. Und wenn ich dann mit Sanieren gesprochen habe, fehlte es früher oft an dieser Umsetzungsmaschine. Also die reinen Konzepte in einer PowerPoint reichen einfach nicht aus. Ich glaube auch, das ist heutzutage die Erwartungshaltung einer Organisation. Also es zu schaffen, diese Transformation hinzubekommen, von Wissen, von Prozessen und Struktur in die Organisation zu übergeben. Und ich glaube, das gelingt euch ja außerordentlich gut. Was ich wahrnehme von den ganzen Projekten, die ihr habt, dass die Kunden dann sagen, okay, ich bin jetzt soweit, dass ich diese Maßnahmen auch anschieben kann und umsetzen kann und immer wieder auch auf neue Ideen kommen kann. Es endet ja nicht nur bei den klugen Ideen, die in dem Projekt gestartet sind, gehe ich mal von aus, sondern es soll ja weitergehen, oder?
Absolut. Wir haben es gerade gesagt, das ist im Grunde genommen diese erste Phase der Restrukturierung ist letztendlich nur der Auftakt. Die wirkliche Arbeit beginnt dann, wenn es in die Umsetzung geht. Und ich glaube, da muss man den Beteiligten dann entsprechend die Tools und Templates und Mittel an die Hand geben, um das auch wirklich dann erfolgreich umsetzen zu können. Neben dem Tool ist aus unserer Sicht das Thema Kommunikation ein weiteres wichtiges Thema. Kommunikation und gleichzeitig aber auch Befähigung der Führungsmannschaft, weil das sind diejenigen im Unternehmen, die letztendlich dann federführend für die Umsetzung dieser Programme verantwortlich sind. Und eine gute Kommunikation schafft es eigentlich schon frühzeitig in Restrukturierungsprojekten, potenzielle Widerstände aufzulösen, gleichzeitig aber auch die gesamte Organisation zu aktivieren, sich in diese Programme einzubringen und letztendlich schafft sie, dass diese Programme dann wirklich auch Fahrt aufnehmen und am Ende auch zum Erfolg führen. Wie seht ihr das Thema Kommunikation in der Restrukturierungsphase?
Also Kommunikation ist natürlich der Schlüssel zur Umsetzung. Vielleicht mal so ein kleiner Insight. Also als wir damals unsere Plattform gebaut haben, ist der Schlüssel, dass wir Kommunikationselemente, die auf Maßnahmen basieren, kombinieren mit Controlling-Aspekten, das heißt die Zahlen der Maßnahme und den Umsetzungsschritten im Prozess. Also wir versuchen drei Elemente zu kombinieren und haben natürlich festgestellt, dass die zielgerichtete Kommunikation auf der Basis einer Maßnahme das A und O ist. Ihr kennt das ja auch, wir haben so eine Art Maßnahmen-EKG gebaut, nenne ich es immer, wie so ein Herzschlag einer Maßnahme. Das heißt, du misst die Interaktion der Beteiligten der letzten 90 Tage und daran siehst du eigentlich, ob das Ding auf Traction ist. Und das alles Entscheidende ist, dass an den Themen gearbeitet wird. Und die Kombination, die Symbiose aus Kommunikation in der Organisation auf Basis einer transparenten Umsetzung ist, glaube ich, genau der Erfolgsfaktor, das zu kombinieren. Also eingebettet in einen Rahmen, wo regelmäßig darüber berichtet wird, wo reported wird und wo wir die Mitarbeitenden auch mitnehmen. Das heißt, die freuen sich ja über Transparenz. Es gibt ja die willigen, genug Leute in der Organisation, die Lust haben mitzumachen. Und wenn die sehen, dass ihre Maßnahme fruchtet, dann wollen sie auch den Erfolg teilen. Und darum ist Kommunikation der Schlüssel für alles, aber insbesondere auch dafür.
Sehe ich absolut genauso, Thorsten. Kommunikation auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch natürlich über euer EKG sozusagen die Verbindlichkeit, dass die Maßnahmenverantwortlichen auch merken, da ist ein Stück weit auch der Druck dahinter, Ergebnisse zu liefern. Ja, und das ist ja auch immer ein ganz entspannender Zeitbock bei uns in den Projekten, Florian, wenn wir dann wirklich die Verantwortlichen in den Lead bringen sozusagen und die dann auch merken, es gibt hier wöchentliche Statusberichte, da ist jemand vielleicht auch in einem PMO, der den Fortschritt der Maßnahmen misst. Und das ist ja zum Teil aber auch ein riesiger kultureller Wandel, dieses Einfordern der Ergebnisse, der Aktivitäten und dieses verbindliche Tracking. Wie siehst du das Thema?
Die Führungskräfte fühlen sich natürlich gewisserweise auch bedrängt, dadurch, dass ein regelmäßiges Reporting stattfindet, beziehungsweise die Maßnahmenverantwortliche. Aber am Ende des Tages ist es ja so, wir haben eine Konzeptphase und wir entwickeln Maßnahmen. Das ist ja ganz normal im Rahmen der Implementierung, dass Effekte vielleicht nicht in dem Maße kommen, vielleicht später kommen. Dafür ist es aber umso wichtiger, sich zusammenzusetzen, frühzeitig zu erkennen, wo sind beispielsweise Risiken, wo sind beispielsweise auch Herausforderungen und so eben auch neue Maßnahmen, neue Ideen zu generieren, um diese Transformation weiterhin voranzubringen und diese Effekte auch zu realisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wollte noch mal einen Punkt erwähnen bezüglich Kommunikation. Also das eine Thema ist natürlich von Beginn an, von Vorstand bereits zu kommunizieren. Das ist ein Restrukturierungsprojekt und jeder muss hier sein Bestes geben. Die Führungskräfte in die Pflicht nehmen, aber auch dann von den Führungskräften den nächsten Schritt zu machen. Die Leute zu definieren, das Team zu definieren, das bei der Implementierung mithilft, unterstützt. Und oftmals ist es so, was ich erlebt habe, dass die meisten Maßnahmen im Mittelmanagement hängen bleiben. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar nicht die Schwungmasse, diese Maßnahmen in den Systemen zu implementieren, die Prozesse anzupassen und so weiter und so fort. Und deswegen ist Kommunikation von Beginn an sehr, sehr wichtig auf jeder Ebene, vom Vorstand über Funktionsverantwortliche, Teamleads, aber auch dann auf Arbeitsebene.
Ich hätte mal eine Frage an euch beide zum Thema Kommunikation, Zielsetzung über das zu erreichende Ergebnis, zum Beispiel EBIT-Wirksamkeit. Wie wird das in der Praxis gemacht? Wird das so gelebt, dass die Zielsetzung auch in der Organisation kommuniziert wird?
Also wir plädieren definitiv dazu, wenn wir klassischerweise in so ein Restrukturierungsprojekt starten, ist die erste Phase eine Kombination aus Analyse, aber auch Ableitung eines Ambitionsniveaus. Das heißt, wir müssen einmal fürs Gesamtunternehmen definieren, wie viele Euro möchten wir denn jetzt vielleicht an Kosten sparen oder EBIT-Wirksamkeit erzielen. Und diese Ziele müssen wir dann auch transparent runterbrechen und kaskadieren in die einzelnen Funktionseinheiten. Denn aus unserer Sicht kann man so ein Programm nur erfolgreich gestalten, wenn ganz klar ist, welches Ziel zu erreichen ist und sich dann auch später in der Umsetzung genau gegen dieses Ziel tracken lässt. Das ist für uns aber auch einer der Bereiche, wo ganz, ganz viele Restrukturierungsprojekte schon scheitern, weil genau dieses klare Ziel- und Ambitionsniveau eben nicht definiert ist. Und dann hat man auch nicht diese Verbindlichkeit, die man eigentlich braucht, um so ein Projekt ins Ziel zu bringen.
Das muss ich bestätigen und darf ich leider bestätigen, muss ich dazu sagen. Also ich kenne auch Mittelstandsunternehmen, die sehr erfolgreich sind, aber starten mit so einem Programm und hatten einfach wahnsinnig viel Bedenken, diese Zielsetzung zu formulieren. Das hatten sie das eine, aber sie haben es nicht geschafft, das in die Organisation zu kommunizieren. Und das finde ich sehr grenzwertig. Wenn man nicht weiß, wie schnell man laufen soll, dann kann man das Ziel auch nicht erreichen. Könnt ihr denn mal so einen Anhaltspunkt geben, was mich selber interessieren würde? Was ist denn das Ambitionsniveau im Durchschnitt? Also was soll denn erreicht werden? Kann man da eine Zahl, eine Faustformel sagen?
Also auf Basis meiner Projekte kann ich vielleicht eine Zahl sagen, was das Ambitionsniveau war in Relation zur Kostenstruktur. Und es waren roundabout zwischen 10% und 20% der Gesamtkosten für die jeweilige Funktion beziehungsweise für die Gesamtkosten im Scope. Wie schon eingangs erwähnt, das ist das Ambitionsniveau und die Maßnahmen wurden dann zusammen mit den Funktionsverantwortlichen definiert. Was dann am Ende in der P&L ankommt, ist natürlich nochmal die ganz andere Frage. Und da ist es halt oftmals auch so, muss ich sagen, viele Unternehmen bzw. auch Führungskräfte belügen sich auch teilweise selber im Sinne von, die Maßnahme ist umgesetzt, aber die Effekte kommen niemals in der G&V an. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch ehrlich zu sich ist in der Organisation. Man muss es offen benennen, man muss Stilkurs entwickeln, man muss Transparenz schaffen, wo stehen die Maßnahmen, wie viel ist wirklich auch angekommen, um am Ende des Tages auch zu realisieren, habe ich diese 20%, diese 10% auch realisiert oder sind es vielleicht auch nur 5% gewesen? Ja.
Darf ich doch was ergänzen dazu? Das hört sich ein bisschen anstrengend an, was du so schilderst. Und was ich dazu sage, wenn ich mit Menschen spreche, vielleicht könnt ihr das bestätigen oder dementieren, wenn das Ambitionsniveau hoch ist, du hast ein anspruchsvolles Ziel, was du erreichen willst, dann muss es auch anstrengend werden. Du wirst ein anstrengendes Ziel auch nicht leicht erreichen. Wenn du ein leichtes Ziel hast, dann musst du dich auch nicht anstrengen. Aber ich glaube, in der Zeit leben wir aktuell nicht. Das Ambitionsniveau, was ich höre zumindest, ist sehr stark. Darum kann ich wieder sagen, es wird auch anstrengend für die Organisation. Oder wie geht ihr damit um? Was erlebt ihr in euren Projekten?
Also ich würde das auf jeden Fall bestätigen, Thorsten, was du sagst. Solche Projekte sind immer anstrengend. Solche Projekte sind anstrengend, weil sie zum einen neben dem operativen Tagesgeschäft stattfinden. Das heißt, viele der Führungskräfte sind natürlich auch in operativen Tätigkeiten gebunden, die auch zeitintensiv sind. Und so ein Restrukturierungsprojekt, wenn man wirklich ganzheitlich rangeht, wirklich jede einzelne Funktion, jeden einzelnen Prozess, jede einzelne KPI sich anschaut, um dann wirklich ganzheitlich auch Optimierungspotenzial abzuleiten, sind anstrengend. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Und das ist immer ein Spagat, den wir zu gehen haben, den es aber auch gemeinsam mit der Organisation im Normalfall ganz gut zu handeln ist. Und ich wollte nochmal auf ein Thema zurückkommen, und das ist die Frage, wie definiere ich eigentlich das Ambitionsniveau? Denn da haben wir schon die erste Herausforderung oftmals. Viele der Unternehmen wollen sich benchmarken lassen, zum Beispiel, ist eine Art und Weise, ein Ambitionsniveau herzuleiten. Es gibt natürlich aber niemals ein vergleichbares Unternehmen, was 100% identisch mit dem zu restrukturieren Unternehmen ist. Und dann haben wir natürlich ganz oft dieses Thema der mangelnden Vergleichbarkeit, Benchmarks werden in Frage gestellt etc. Was wir dann normalerweise machen, ist sogenannte Best-of-Best-Vergleiche. Also wir schauen uns Zeitreihen an und schauen, wo stand das Unternehmen mal vor der Krise und was gilt es zu tun, um das wieder zu erreichen. Also diese Herleitung des Ambitionsniveaus ist neben der absoluten Größe oder relativen Größe, die wir diskutiert haben, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Schritt in diesen Restrukturierungsprojekten, weil er auch so ein bisschen zum einen Verbindlichkeit schafft, aber gleichzeitig auch der erste Schritt ist, um die Organisation, sage ich mal, zu aktivieren für solche Projekte. Jetzt haben wir schon ganz viel über das Thema Kultur, über das Thema Leadership-Befähigung der Organisation gesprochen. Lass uns doch nochmal ganz kurz zu dem Thema Transparenz und Tracking kommen, weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen natürlich für externe Stakeholder, wie vielleicht auch Banken, Insolvenzverwalter etc., aber auch für die interne Organisation, die auf Basis von diesen Fortschritten, die man dann regelmäßig auch geben kann, mithilfe von zum Beispiel Value Desk, dann sehen können, es geht was voran, ja, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Unternehmen, die wir aktuell sehen, die restrukturieren sich auch nicht zum ersten Mal. Und da ist auch so ein bisschen der Glaube verloren gegangen, jetzt schaffen wir es wirklich. Wie schaut ihr auf dieses Thema, insbesondere bei Unternehmen, die wir vielleicht zum zweiten, dritten Mal uns anschauen müssen?
Ja, ich glaube, die Transparenz ist ganz, ganz wichtig von Beginn an. Ja, also nicht nur im Rahmen dieser Konzeptphase, sondern auch bei der Implementierung und dann auch zu sehen, wo steht die Maßnahme. Ja, bin ich im Soll von der Meilensteinplanung her, aber auch von der Realisation der Effekte. Und das Thema, was kommt wirklich in der G&V an, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eine unabhängige Institution schafft, wie zum Beispiel das Controlling oder die HR-Abteilung, dass diese Maßnahmen auch dann freigegeben werden, plausibilisiert werden nochmal und dann dementsprechend in einem Stilco durch alle Entscheidungsträger dann verabschiedet werden. Und dementsprechend die Grundlage dafür ist immer ein Tracking-Tool. Und in meinen letzten Projekten, vorangegangenen Jahren, war es immer so, dass man Excel verwendet hat. Weil es ist einfach die einfachste Lösung. Also die Unternehmen versuchen dann auch die einfachste Lösung zu gehen, Geld zu sparen, gerade wenn das Geld knapp ist. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, da nicht zu sparen, da dementsprechend auch Tools einzusetzen, da die Berater auch weiterhin einzusetzen, um die Performance, den Druck weiterhin aufrechtzuerhalten, um nicht nur auch Kosten zu senken, sondern auch einen gewissen Mindset zu beeinflussen. Also bedeutet, die Führungskräfte zu befähigen, die Organisation zu befähigen, um den nächsten Schritt zu gehen, nicht nur Kosten zu senken, sondern auch neue Umsätze, neue Märkte zu generieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also das Thema Tracking verfolgt mich seit vielen Jahren und ich glaube einfach, du wirst automatisch erfolgreicher, wenn du trackst. Das ist meine Behauptung. Das heißt, wenn du dich wiegst jeden Morgen, hast du dein Gewicht unter Kontrolle. Wenn du ein herausforderndes Ziel hast, wenn Usain Bolt, der 100-Meter-Läufer, wenn der seine unter 10 Sekunden laufen will, dann braucht er eine Stoppuhr, dann braucht er einen Plan, dann braucht er eine Struktur. Ansonsten bist du ein Hobbyläufer. Also bist du ein Hobbyläufer, das ist kein Problem, kannst du gerne laufen. Dann brauchst du das alles gar nicht. Aber wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst, brauchst du Struktursysteme und Tracking. Das kennen wir alle aus dem Alltag. Wir freuen uns, dass wir die Apple Watch haben und die misst, ob wir 10.000 Schritte gehen pro Tag von ganz alleine automatisch. Das heißt, es hängt was mit dem Ambitionsniveau zusammen. Und wenn das hoch ist, das ist immer hoch meiner Meinung nach, wenn ihr zum Einsatz kommt und wir, und dann brauchst du Tracking. Es schafft einfach Vertrauen. Ne? Es geht nichts verloren. Es ist das Rückgrat der Restrukturierung, nach meiner Meinung, sodass so ein Projekt sehr erfolgreich sein kann. Ist ja keine Kostenfrage. Es geht darum, eine höhere Verbindlichkeit zu erreichen, dass du quasi jederzeit sehen kannst, wo du stehst. Also oftmals wieder dieser Begriff Hochlauf in den Mund genommen. Das heißt, du hast ein Ziel von 10 Millionen EBIT-Wirksamkeit über die nächsten 24 Monate als Beispiel. Und dann siehst du im Hochlauf, ob du dieses Ziel erreichst. Aus der heutigen Perspektive, ja oder nein. Und was du möglicherweise noch brauchst. Also insofern, glaube ich, wer trackt, wird tendenziell, behaupte ich einfach, von allein schon erfolgreicher als ohne Tracking. In allem übrigens, in allen Lebenslagen.
Würde ich dir absolut zustimmen, Thorsten, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Ich habe selbst auch diesen Aura-Ring und track quasi jeden Tag meinen Schlaf. Ja, mal gut, mal schlecht, muss man ehrlicherweise sagen.
Wer trackt, nimmt's ernst, Patrick.
Genau. Aber es ist ein Stück weit Verbindlichkeit und vor allem hat man diese Transparenz, ne, und kann dementsprechend auch darauf reagieren. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wir haben heute gelernt, dass Restrukturierungen anspruchsvoll sind und über die Konzeptphase hinausgehen, nämlich in der Umsetzungsphase enden, dann, wenn die Ergebnisseffekte wirklich da angekommen sind, wo sie ankommen sollten. Und dass viele Projekte genau in dieser Umsetzungsphase scheitern. Wir haben es eingangs erwähnt, 80% klassischerweise scheitern in der Umsetzung. Wenn ihr so auf eure letzten 5 Jahre schaut, was sind so die wichtigsten Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt und was sind die Empfehlungen, die ihr an Unternehmen, die sich in solchen Projekten gerade befinden, weitergeben möchtet?
Ich fange mal an. Wir von ValueDesk sind ja ein Softwareanbieter und tatsächlich gibt es genug Kunden, die wir hatten, auch in den ersten Jahren, die gestartet sind mit dem Kauf einer Plattform von ValueDesk zum Beispiel und wollten sich auch ein Beratungsprojekt ein Stückchen weit ersparen. Und ich kann sicher sagen, dass davon auch 80% nicht funktioniert haben. Also die Einführung einer Umsetzungsmaschine zur Umsetzung von Maßnahmen, EBIT-wirksam, mit allem, was dazugehört, bedingt auch professionelle Unterstützung von Experten, die das können. Also im Grunde wollen die Unternehmen ja eine Umsetzungsmaschine haben, um morgen leistungsfähiger zu sein. Das heißt, es braucht nicht nur ein Tool oder eine Plattform, sondern es braucht vor allen Dingen auch diesen Kommunikationsrahmen, die Strukturelemente, die man dafür braucht. Und wenn man das ernst nimmt, dann gelingt es auch nur, wenn man sich die besten Profis dazu holt. Also niemals nur in digital zu denken oder die Abkürzung zu nehmen, weil man das ja schon mal vielleicht gemacht hat, gehört hat. Nein, in jeder Firma ist eine andere Situation. Ich kann es nur empfehlen, beides aus einer Hand auch wirklich zu nutzen.
Meine Erfahrungswerte sind folgende. Also ich würde sagen, von Beginn an ein klares Ambitionsniveau zu definieren, vom Vorstand vorgegeben, gemeinsam mit der Organisation arbeiten, also perfekte Symbiose zwischen Berater, Maßnahmenverantwortliche und Vorstand, ganz, ganz wichtig im Rahmen der Konzeptphase und dann aber auch Maßnahmen zu definieren, die umsetzbar sind. Das bedeutet Maßnahmen mit einem Implementierungshorizont von 2, 2,5 Jahren, sodass diese Effekte auch ankommen, dass man sie nachhalten kann und dass man auch die Transparenz hat. Mein Learning für die Zukunft ist, und das kann ich jedem Unternehmen empfehlen, vor allem den Fokus auf die Implementierung zu legen, weil das ist die Königsdisziplin, von den Ergebnissen her kommen zu denken und dann auch wirklich ein Tool zu verwenden, das Transparenz schafft, Transparenz und Verbindlichkeit, um eben gemeinsam die Ziele zu verfolgen und zu verknüpfen mit den Unternehmenszielen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Auch für mich ein spannendes Thema nach wie vor. Ich glaube auch, dass die Restrukturierungswelle uns in Deutschland noch die nächsten 2, 3 Jahre bestimmt begleiten wird. Insofern ist das Thema umso wichtiger, dass wir hier Unternehmen die Tools, das Know-how an die Hand geben, um wirklich wieder auf die Erfolgssport zu kommen. Darauf freue ich mich persönlich, aber auch gemeinsam mit euch. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit und vielen Dank, liebe Zuhörer, an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Horvath Podcast wieder einschalten würden. Vielen Dank. Ciao.
Vielen Dank.
Danke, Patrick.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung oder einen Kommentar. Und natürlich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie neugierig. Der Horvath Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.